Willkommen zu einer neuen Folge Himmelklar. Ich bin Verena Tröster. Der Ruf nach oben. Wie beten wir? Ich habe mir überlegt, Ordensleute, die wissen da gut Bescheid. Menschen, die ein kontemplatives Leben führen, die mehr Zeit als andere damit verbringen, ihren Blick auf Gott zu richten. Schwester Edith Kürpik von der Gemeinschaft der Schwestern von Jerusalem in Groß St. Martin in der Kölner Altstadt hat sich auf dieses Gespräch eingelassen. Sie stellt allerdings klar, Expertin im Beten sei sie nicht.
Ehrlich gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Und jeden Tag schon mal lange nicht. Für mich ist das kein Können, sondern ein permanentes Mich-Einüben. Ich spüre oder ich glaube, der Weg geht da lang.
Wie dieses Einüben aussieht, das erklärt sie uns. Unter anderem. Schwester Edith Kürpik ist bei uns, Schwester der Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem in Groß St. Martin in Köln. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast Himmelklar. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank und schönen guten Tag.
Ich muss gestehen, ich habe gar nicht unbedingt mit einer Zusage gerechnet, weil Sie, das waren so meine Gedanken, in Ihrer Gemeinschaft, so in Ihrer Struktur sind, in Gebetszeiten natürlich auch alles, was Sie ja aus voller Überzeugung da tun, dass Sie jetzt nicht für ein Interview diese Stelle verlassen würden.
Das entspricht absolut unserem Selbstverständnis, da nicht nur in den Kontakt zu gehen, sondern zu schauen, wo docken wir an, wenn Anfragen sind, worauf können wir antworten. Wir können als Gemeinschaft nicht auf alles antworten. Aber zu erzählen von unserem Leben, das, was unser Leben ausmacht, ist doch eine wunderbare Gelegenheit.
Aber das heißt, es kommen viele Anfragen?
Immer wieder mal aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das finde ich sehr bereichernd.
Das Gebet ist unser Thema in dieser Episode vom Podcast. In Verbindung treten mit Gott, so würde ich das für mich jetzt definieren. Wie definieren Sie Beten für sich?
Spontan würde ich sagen, ich würde es gar nicht definieren. Ich versuche es zu leben. Also in ganz kleinen Schritten. Und ich sage gleich dazu, auch wenn meine Lebensform das Ordensleben ist, meine Berufung ist es, in Gemeinschaft ein Gebetsleben zu führen, verstehe ich mich nicht und verstehen wir Schwestern uns nicht als Expertin des Gebetes. Wir sind Suchende. Von daher eine Definition, die finden Sie im Lexikon, die würde ich Ihnen nicht geben. Aber ich kann das Thema einkreisen, diese Suchbewegung in eine Beziehung mit diesem Gott zu gehen, von dem ich glaube, dass er in Beziehung treten will mit mir, mit uns. Also da geht es mir gar nicht darum, dass ich hier irgendwie eine große Anstrengung vollziehe oder natürlich möchte ich und muss ich meinen Teil dazu beitragen, aber das allererste, das hängt mit dem Gottesbild auch zusammen. Gott ist ein Gott, so glaube ich, mit der Kirche, der den Menschen sucht. Augustinus sagt, Gottes Sehnsucht ist der Mensch. Gott sehnt sich nach uns Menschen, nach einer Beziehung mit uns. Und das impliziert sofort, das ist ein unendlich freilassender Gott. Also nicht, wie man sich das manchmal vorstellt, so ein himmlischer Strippenzieher, der Freude dran hat, dass ich da irgendwelche Kniebeugen vollziehe. Nein, sondern der in eine Lebens- und ja, Liebesbeziehung mit mir eintreten will. Das sind große Worte, aber auf eine andere Karte hätte ich nicht mein Leben gesetzt.
Sie verbringen sehr viel Zeit mit ihm. Also Sie investieren viel in diese Beziehung, viel mehr als ich das jetzt tue, die ich eben kein kontemplatives Leben führe.
Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich würde auch nie weder mein Gebet noch das Gebet anderer bewerten wollen. Wer kann das? Gott allein kennt das Herz. Ich werde bestimmt nicht oben mal im Himmel ankommen, nur weil ich meinen Ordenshabit irgendwann schön getragen habe und regelmäßig beim Gebet war. Nein. Jede Lebensform, ob ich verheiratet bin, in Partnerschaft bin, allein bin, Ordensfrau bin oder Priester oder sonst was, jeder Mensch ist eingeladen, in diese Beziehung zu gehen und da kommt es, würde ich mal behaupten, nicht so sehr auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Ich denke, das ist ähnlich in jeder Beziehung, auch in menschlichen Beziehungen. Ich lebe jetzt nicht in der Partnerschaft. Ne? Sie sind verheiratet, haben Familie. Wenn Sie jemanden lieben, verbringen Sie Zeit mit der Person, die Sie lieben. Das geht über Worte, aber oft sind das auch Gesten, stille Zeiten zusammen. Man unternimmt was oder man diskutiert oder wirft sich Dinge vor, also eine lebendige Beziehung mit Haut und Haar und ganz und gar. Und ja, mit Gott, den ich zwar nicht sehe und anfassen kann, das stimmt, aber ist das schon ähnlich. Also da gibt es Zeiten des Ringens mit Gott, der Freude, der Stille, der Klage, alles hat da drin Platz, wirklich alles.
Wenn ich bete, dann rede ich in Gedanken, ich tue das nicht laut, aber ich rede mit Gott. Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, habe ich sofort gedacht, es geht natürlich auch sehr viel ums Zuhören.
Ja, da sagen mir natürlich manchmal Menschen, ja, schön und gut, ich höre aber nichts im Gebet. Und dann sage ich dazu, mit meinen Ohren höre ich auch nichts. Also keine Angst, ich habe hier keine Erscheinung auf dem Gebetsteppich. Kommt vielleicht noch, habe ich nicht gehabt, brauche ich auch nicht. Der Glaube und das Gebet ist was anderes, viel tiefer. Und nochmal, wenn Sie schon einen Menschen lieben, denke ich, gibt es ja auch Zeiten, wo Sie Dinge gar nicht mehr ins Wort bringen können oder wollen oder vielleicht auch gar nicht Worte hören, aber doch spüren, wie es der anderen Person geht, die Sie lieben, was sie auf dem Herzen hat. Also Gebet sind nicht unbedingt Worte. Können es sein, sind es auch in meiner Tagesstruktur durch das Stundengebet, das Stundengebet der Kirche, das Gebet der Psalmen. Das sind uralte Texte der Kirche aus dem Judentum natürlich, was wir hier in der Kirche übernommen haben. Da gibt es auch für jede Lebenslage einen Psalm, mindestens einen für die Klage, für das Traurigsein, das Frohsein, das Danken. Aber es gibt eben auch Momente im persönlichen Gebet, wo keine Worte mehr kommen oder wo es vielleicht ein Weinen ist. Kommt vor, dass ich weine im Gebet, aber tu das nicht im luftleeren Raum oder in einer Blase, sondern vor einem Gott, den ich nicht sehe, aber von dem ich glaube, dass er mich hält und liebt.
Gesänge sind wichtig bei Ihnen auch? Klänge?
Ja, jetzt könnte ich natürlich auch Augustinus zitieren, wer singt, betet doppelt, weiß ich nicht, aber es ist, der Gesang erhebt die Seele, das stimmt, wir singen mehrstimmig auch in einem wunderbaren Kirchenraum, Groß St. Martin ist eine alte Kirche hier in Köln, das hilft, die Seele zu erheben, das Gebet zu weiten mit den Menschen, die zu uns kommen, wir beten ja nicht nur für uns, es geht auch nicht darum, irgendwie ästhetisch da was abzuleisten oder ein Konzert gar dazu bieten. Nein, aber dieser Gott, der so wunderbar menschenfreundlich ist, er verdient den Lobpreis. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo vieles verzweckt ist und wo man was beweisen muss und leisten muss. Und dieser Gott, an den wir mit der ganzen Kirche glauben, ist ein Gott, der unendlich liebend ist, bedingungslos. Da muss ich nicht zeigen, wie toll ich bin. Also dieser Lobpreis ist wichtig, auch in einer Zeit, wo vieles uns so nach unten zieht, auch belastend ist. Also dafür eine Leerstelle freizuhalten, wo dieses Gotteslob Platz haben darf, was nicht heißt, dass wir das Leid der Welt ausblenden. Also wir sagen immer, im Gebet erheben wir beide Hände, wir beten auch viel mit dem Körper, mit dem Leib, wir erheben die beiden Hände des Lobpreises und der Fürbitte. Nur mal ein Beispiel zu sagen, wir sind mit der ganzen Welt erleichtert über die Freilassung der Geiseln in Gaza, Israel. Aber wir können ja nicht vergessen, dass die Menschen auf beiden Seiten traumatisiert sind, weiterhin ihre ganze Existenz verloren haben. Viele Familienmitglieder und Freunde ihr Hab und Gut verloren haben und so weiter. Also das hat Platz in diesem Gebet. Auch in dem gesungenen Gebet, was manchmal auch, wie gesagt, Klagepsalmen sein können. Aber immer vor Gott und nicht in einer Depression, die sagt, die Welt ist schlecht. Die Welt ist nicht einfach schlecht. Gott ist gegenwärtig in dieser Welt und er ist im Jetzt. Gestern war gestern, morgen ist morgen, aber Gott ist jetzt da und erwartet uns und will mit uns, wie Alfred Delp mal gesagt hat, er will hier jetzt mit uns Begegnung feiern.
Können Sie das an jedem Tag? Fällt Ihnen das jeden Tag gleich leicht?
Ehrlich gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das auch und jeden Tag schon mal lange nicht. Es ist, für mich ist das kein Können, sondern ein permanentes Mich-Einüben. Ich spüre oder ich glaube, der Weg geht da lang. Warum? Weil Jesus uns in der Schrift dazu einlädt, Tradition der Kirche, die großen Beter und Heiligen führen uns auf diesen Weg. Aber nochmal, ich muss das nicht können. Das kann ich auch nicht. Ich kann nicht, es kann manchmal sein, dass so im Ablauf ein Lobpsalm auf der Tagesordnung steht. Das ist der Ablauf. Und mir ist innerlich gar nicht danach. Also ich bin vielleicht traurig oder etwas belastet mich. Und dann schweige ich trotzdem nicht, wenn wir diesen Psalm singen, weil ich das auch stellvertretend machen möchte für die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und ich möchte dadurch die Hoffnung für alle zum Ausdruck bringen und mich prägen lassen. Also nochmal, ich kann das nicht und jeden Tag schon mal lange nicht, aber ich möchte mich drauf einlassen, weil ich weiß nochmal, dieser Gott, der mich und uns so annimmt, wie wir sind, trägt mich durch diese Zeit und möchte ins Gespräch kommen mit mir.
Ich habe so total den Eindruck, es braucht Übungen, auch um Platz zu machen für Gott, ne? Eine Struktur dafür zu schaffen, äußerlich und auch innerlich. Ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, Sie haben über das Armutsgelübde geschrieben, das Sie abgelegt haben. Dieses Armutsgelübde hat verschiedene Stufen, die mich wirklich beeindruckt haben, als ich darüber gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, das passt eigentlich zu dieser Einübung. Also wenn man diesen einzelnen Schritten folgt, kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, zu verstehen, was Beten eigentlich ist. Also um da näher ranzukommen. Ich würde gerne diese einzelnen Schritte mit Ihnen durchsprechen. Der erste Schritt, über den Sie da schreiben, ist die Demut. Erkennen und dankbar annehmen, dass wir reich beschenkt sind. Sie schreiben da, wir müssen ja ganz reich sein, wenn wir freiwillig entscheiden können, arm sein zu wollen. Was ist dieser Reichtum?
Der Reichtum liegt auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich kann da natürlich erstmal nur für mich sprechen. Also Reichtum ist schon rein biografisch. Jetzt in meinem Fall, ich komme aus einer Familie, wo ich mich immer getragen gefühlt habe. Ich weiß, andere Biografien verlaufen anders. Aber bei mir war es so, und dafür dankbar zu sein, dass ich durch meine Geschwister, meine Eltern, meine Freunde getragen wurde, selbst auf diesem Weg des Ordenslebens, den ich heute gehe, ja, dass ich da nicht allein war. Das ist zum Beispiel ein Grund. Materiell, ich lebe in einem immer noch sehr reichen Land. Ich weiß, dass viele durch das Netz fallen, aber ich weiß, dass ich auch da in gewisser Weise privilegiert war und es vielleicht auch immer noch bin. Ich kenne keinen Hunger, keinen leiblichen, materiellen Hunger. Ich würde auch den Glauben als Reichtum dazu nehmen. Ich habe der Sinn meines Lebens, selbst wenn ich immer noch eine Suchende bin, die Sinnfrage ist bei mir durch die Botschaft Jesu Christi, findet ihr eine Antwort? Im Glauben weiß ich, woher ich komme und wohin ich gehe. Und ich weiß, dass viele Menschen diesen Glauben nicht teilen können, wollen, nicht darum wissen, wie auch immer. Und das ist ein Reichtum, das gibt mir Halt im Leben. Das sind alles Dimensionen, die nicht selbstverständlich sind. Dafür möchte ich dankbar sein. Und nicht irgendwie so einem hehren Ideal hinterherlaufen. Jetzt muss ich irgendwie alles loslassen und in Armut leben. Das Armutsgelübde, der Sinn, wie Sie sagen, es gibt mehrere Stufen. Aber die allererste Stufe ist diese Dankbarkeit. Also zu wissen, ich kann auch auf Dinge verzichten, weil mein Leben einen Halt hat.
Die zweite Stufe, die Sie beschreiben, ist die Aufgabe materieller Reichtümer. Und die beschreiben Sie als die leichteste. Der leichteste Schritt.
Ja, vielleicht würde ich es heute ein bisschen weniger idealistisch formulieren. Im Grunde, ich denke es aber immer noch. Natürlich mit dem Eintritt in eine Ordensgemeinschaft verzichtet Mann oder Frau auf bestimmte materielle Dinge. Ich kann nicht frei über Geld verfügen. Wir bekommen Taschengeld für bestimmte Dinge, das ist in Absprache. Also ich kann mir durchaus einen Kaffee in der Stadt kaufen oder was. Aber ich kann nicht frei über materielle Dinge verfügen. Und zwar nicht, weil man mir das verbietet, sondern weil ich in dieser Lebensform anderes leben möchte. Ich möchte das im Gespräch mit meinen Mitschwestern machen. Ich möchte nicht einfach frei über meine Dinge verfügen. Ehrlich gesagt, das fällt mir nicht schwer, weil ich auch in der Tat erstmal rundum versorgt bin und zu essen habe. Ich verliere nicht aus dem Blick, dass in dieser gleichen Stadt Köln und manchmal bei uns vor der Haustür Menschen sind, die so eine Entscheidung gar nicht treffen könnten, weil sie das Nötigste zum Leben gar nicht haben. Aber das ist eine Dimension, es ist schon ein Reichtum, sich frei dafür entscheiden zu können, zu sagen, okay, ich habe das, aber ich möchte nicht darüber verfügen.
Sie verzichten auf Ihr Gehalt. Ich habe gesehen, Sie Schwestern arbeiten halbtags.
Ja.
Eine ist Chemikerin,
Zum Beispiel, ja.
Eine Lehrerin. Und dieses Geld fließt in einen gemeinsamen Topf, von dem sie ihren Unterhalt bestreiten, ihre Miete bezahlen? Oder wie genau funktioniert das? Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was uns auch mit vielen anderen Ordensgemeinschaften gemeinsam ist. Unsere spezifische Eigenart ist vielleicht, dass wir oder die meisten von uns zur Arbeit in die Stadt gehen, also zum Teil in zivilen Berufen arbeiten. Wir haben also keine ordensinternen Werkstätten zum Beispiel. Eine Mitschwester ist Biochemikerin in einem Labor, eine andere ist Lehrerin in der Schule, eine dritte ist Klinikclownin zum Beispiel. Und diese Gehälter, die sie bekommen, fließen in einen gemeinsamen Topf. Das ist unsere gemeinsame Lebensform eben, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also auch Schwestern, ich zum Beispiel bin zurzeit im Haus, ich bin noch auf Arbeitssuche. Ich habe also kein Gehalt von außen und ich werde netterweise mit ernährt und ja, trage im Haus natürlich dazu bei, dass unser Leben funktionieren kann. Aber keine Schwester verfügt frei über ihr Gehalt und ja, und wenn irgendwelche Ausgaben anstehen, größere Ausgaben, dann gehen wir darüber ins Gespräch.
Warum ist es hilfreich, allen Besitz loszulassen?
Es ist dann hilfreich, wenn es mich freier macht für anderes. Also einmal auch innerlich nicht am Materiellen zu kleben. Nochmal, wir leben in einer Gesellschaft, wo das Materielle oder auch der Konsum einen sehr, sehr großen Stellenwert hat bei vielen. Ich glaube nicht, dass das uns wirklich reich macht. Auch wenn es nicht darum geht, natürlich nicht darum geht, im Elend zu leben, aber daraus den Sinn des eigenen Lebens zu machen, ist sehr, sehr problematisch. Was passiert, wenn man es eben nicht mehr hat? Sich nicht davon abhängig zu machen. Und es macht frei für andere Dimensionen des Lebens. Und auch ich spüre dadurch, ich bedarf der anderen. Ich bin auch abhängig von den anderen. Ich genüge nicht mir selber. Und im Letzten brauche ich Gott, der mich trägt, mich hält, mich begleitet. Aber auch schon im Zwischenmenschlichen andere Menschen. Ich lebe nicht in einer Blase, wo ich nur mir selber genüge. Das ist herausfordernd, aber es ist auch bereichernd.
Andere Menschen sprechen Sie sehr oft an. Also es ist Ihnen auch ganz wichtig, das, was Sie tun, das Leben, was Sie in der Stadt führen. Sie gucken schon auch, was außerhalb dieser Kirche ist. Ne? Da sind wir nämlich bei Punkt 3, solidarische Armut.
Ja, das hoffe ich. Wir sind nicht hier in unserem Kloster, um in einer Blase zu leben. Mhm. Wir verstehen uns als Mönche, also Schwestern in der Stadt. Es ist eigentlich immer so ein Spagat zwischen drinnen und draußen. Wir verstehen uns als kontemplativ. Das Gebet, die Liturgie steht im Vordergrund, hat einen wichtigen Raum in unserem Leben, aber immer in Kontakt mit dieser Lebenswirklichkeit der Stadt. Wir sind ja Teil davon, wir sind ja nicht außerhalb. Darum auch das Gehen in die Stadt zur Arbeit, wir nehmen öffentliche Verkehrsmittel, wir sind ansprechbar. Also wir leben keine päpstliche Klausur, wie es im Kirchenrecht heißt. Wir haben eine Form von Klausur, unsere Zellen zum Beispiel, unsere Klosterzellen. Aber wir glauben, dass wir Gott begegnen durch die Menschen auch. Natürlich im persönlichen Gebet, im gemeinschaftlichen Gebet, aber immer auch im Kontakt mit Arbeitskollegen, mit den Menschen, die kommen, denen wir auf der Straße begegnen, die uns ansprechen. Wenn ich hier in Köln über die Domplatte gehe und dann sagt mir jemand, Mensch, Schwester, beten Sie mal für mich, weil oder die mich irgendwie nur anhauen, ach, das gibt's noch, oder Karneval ist doch schon vorbei, oder ist ja egal. Oder Muslime, die unseren Schleier interessant finden. Ja, wunderbar, wenn es Kontakte gibt, Gespräche gibt. Auch da genügen wir uns nicht selber. Wir sind nicht da, um Gott in die Stadt hineinzubringen. Der ist ja schon da. Er lebt in jedem Menschen. Und wir möchten lernen, diesen Blick dafür zu schärfen, für seine Gegenwart und uns anfragen zu lassen, auch durch die Stadt.
Bieten Sie Exerzitien an? Kann man zu Ihnen kommen?
Hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was Sie darunter verstehen. Es gibt ja Exerzitien so im klassischen Sinn. Man zieht sich zurück in ein Exerzitienhaus, hat eine Woche oder länger begleitete Exerzitien, also was die Jesuiten vor allen Dingen machen, das machen wir in der Form nicht. Schon rein zeitlich, wie gesagt, wir stehen auch in Arbeitsverhältnissen. Wir haben einen kleinen Gästebereich, wo Gespräche durchaus möglich sind, also geistliche Begleitung, das ja. jetzt diese reine Exerzitienform so eher nicht, auch deshalb, weil wir ein Stadtkloster sind und ja, diese zum Beispiel 40-tägige Exerzitien, da ist es günstiger, wenn man wirklich auch ein ruhiges Umfeld hat, vielleicht auf dem Land, das können wir nicht bieten, das ist bei uns alles viel kleiner.
Aber die Tür ist offen, um jederzeit an Liturgie teilnehmen zu können?
Auf jeden Fall. Also da müssen Sie nicht an der Klosterpforte klingeln und fragen, Entschuldigung, darf ich denn mal kommen? Sie kommen, Sie dürfen kommen, Sie dürfen übrigens auch wieder gehen. Das ist manchmal ein Kommen und Gehen. Manchmal werden wir gefragt, stört euch das nicht, dass die Tür immer auf und zu geht? Ja, so ist das in der Stadt. Und wir sagen immer, so ist das in einer Oase in der Wüste. Ein Bild, was uns wichtig ist. Nicht, dass wir eine Oase schaffen, aber wir mit den Menschen bilden wir einen Raum, wo man auftanken kann. Aber man darf auch weiterziehen. Weil dieser Gott, den wir loben und preisen, zu dem wir beten, ist ein freilassender Gott. Und so möchten wir auch sein. Sie können Gespräche haben, sie müssen es aber nicht. Und sie müssen auch nicht vorweisen, warum sie da sind und erklären oder wie katholisch sie sind. Sie sind willkommen, weil Gott uns willkommen heißt.
Kommen viele Menschen?
Das hängt vom Tag ab, von den manchmal mittags mehr als abends. Es gibt Gebetszeiten, wo sehr wenig da sind. Wir versuchen uns abzugewöhnen, auf Zahlen zu schielen. Wir wissen, dass das eine Frage ist. Wir spüren auch, wie alle anderen Kirchengemeinden auch, es gibt ein Vor-Corona und Nach-Corona. Es kommen aber auch andere Menschen. Es gibt manchmal Durchlaufverkehr. Es ist, wie es ist. Aber wir möchten vor allen Dingen signalisieren, wer kommt, ist willkommen und die Türen sind auf.
Der schwerste Schritt, zumindest in Ihrem Artikel beschreiben Sie ihn so, ist die Armut deines Herzens. Eine Herzensarmut. Es geht um das Loslassen anderer Menschen.
Diese Lebensform, das Ordensleben, wie auch zum Beispiel der Zölibat der Priester, impliziert, dass ich nicht in einer exklusiven Beziehung lebe. Ich lebe nicht in einer Partnerschaft. Wenn ich abends in meine Klosterzelle gehe, da wartet kein Partner auf mich. Und zwar nicht, sage ich mal, weil ich keinen mitgekriegt habe, sondern weil ich das auch gewählt habe, als Antwort auf einen Ruf Gottes. Ich habe gute Freunde nach wie vor, verstehe mich in meiner Familie. Also es gibt Menschen, die mir wichtig sind außerhalb des Klosters, wo ich auch Kontakte pflege, auch Freundschaften pflege. Da achten wir übrigens in der Gemeinschaft auch drauf, dass es wichtig ist. Aber diese Lebensform impliziert, dass ich, wie gesagt, nicht in einer Partnerschaft lebe. Und es gibt Momente, wo das nicht so einfach ist. Ich bin nicht einzig für einen Menschen. Das sage ich jetzt nicht frustriert oder depressiv. Es gibt Tage, wo das keine Frage ist. Es gab Momente in meinem Leben, wo das schwieriger war. Sicherlich, als ich auch jünger war, wo Freundinnen auf einmal eine Familie gegründet haben, Kinder haben. Ja, das ist gerade so als Frau. Ich bin in einer Lebensphase, wo sich diese Frage auch nicht mehr stellt, selbst wenn ich es wollte. Ich glaube, ich integriere das in mein Leben. Ich hoffe das. Ich fühle mich auch nicht frustriert. Ich bin froh über diese Lebenswahl. Aber es gibt Momente, wo das nicht immer einfach war.
So wie es auch in einer Partnerschaft und in einer Familie diese Momente gibt.
Ja, so stelle ich mir das vor.
Wo man sich nicht ganz sicher ist, ob man vielleicht auch eine andere Lebensform hätte wählen können. Ja.
Oder Formen der Einsamkeit. Ne?
Auch das. Ja. Aber geht es darum, weil Sie von Loslassübungen schreiben, geht es darum, Gott wirklich an oberste Stelle zu stellen und auch die eigenen Eltern, auch die eigenen Geschwister loszulassen und sie weiter unten anzusiedeln, wenn man es jetzt hierarchisch aufstellen möchte?
Ich würde es nicht hierarchisch aufstellen. Gott ist nicht oben und die Menschen sind unten. Das wäre so ein Dualismus. Diese Tendenzen gab es in der Kirche, aber sie sind gefährlich. Und ich finde brandgefährlich. Unser Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der Mensch geworden ist, der die Menschheit liebt, nicht das Menschsein, sondern die Menschheit und jeden einzelnen Menschen, also ganz nahe ist. Ich hätte Schwierigkeiten mit einem Gott, der sagt, also ich jetzt hier, andere sagen America first, dieser Gott an erster Stelle und alles andere hat weniger Wert. Nur Gott ist Gott, das stimmt. Aber ich glaube, er ist in jedem Menschen gegenwärtig und möchte unsere Beziehungen prägen auch. Ganz konkret auf Ihre Frage hin, natürlich, ich habe lange in Frankreich gelebt, meine Eltern in Deutschland. Rein geografisch war das eine Distanz. wo ich auch was loslassen musste oder wollte. Das war einfach, gehörte dazu. Das heißt, wir mussten diese Beziehung, das Verhältnis neu gestalten, uns neu darauf einlassen. Aber auf bestimmte Dinge habe ich verzichtet in dem Rahmen. Aber andere Dinge auch dazu gewonnen. Jetzt in meinem persönlichen Fall, mein Verhältnis zu meinen Eltern hat sich sehr vertieft dadurch auch. Dass wir uns nicht einfach ja jede Woche gesehen haben. Ja, übrigens, wenn sie verheiratet sind, im Ausland leben, bringt das auch Verzichte mit sich. Mhm. Aber wie gestalte ich die? Und sicherlich nicht, und das, wie ich es eingangs sagte, es hängt auch mit dem Gottesbild zusammen, sicherlich nicht, um irgendjemanden oder etwas zu verachten. Und auch menschliche Beziehungen zu verachten. Das wär konträr zu unserem Glauben.
Was ist die letzte Stufe?
Ja, das ist ein hohes Wort, geistliche Armut. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Oder ich ahne es vielleicht erst. Könnte natürlich jetzt die großen Mystiker und Heiligen zitieren. Zuletzt Mutter Teresa noch, ist vielleicht die bekannteste, die so die dunkle Nacht des Glaubens durchlebt hat. Das heißt, jemand, der ihr Leben lang geprägt war von ihrer Gottesbeziehung, ihrem Gebet, dem vielen Guten, was sie auch gemacht hat, das Leben nach dem Evangelium und dann, wie man es nach ihrem Tod erfahren hat, aus ihren Tagebucheintragungen oder Briefen, dass sie innerlich eine dunkle Nacht durchlebt hat. Johannes vom Kreuz, Theresia von Lisieux, gibt viele Beispiele. Ich glaube, das ist das, was man geistliche Armut nennt. Da kann ich mich so nicht einreihen. Also in dieser Top-Liga spiele ich nicht. Aber ich ahne, was damit gemeint sein kann. Also es gibt Momente im Leben, wo ich denke an Zeiten der Trauer zum Beispiel, wenn sie Menschen verloren haben, die ihnen sehr lieb sind, wo sie auch keine spontane, fromme Antwort darauf finden, auch nicht finden müssen, wo sie nur schweigen können vor diesem Gott und ihm das hinhalten können. Also wo ihnen kein Gebet schnell über die Lippen geht, keine schnellen Antworten. Oder wenn sie das Leid anderer Menschen sehen. Jeden Abend, wenn wir Eucharistie feiern, bringen die Gläubigen die Patene, also das, die Schale mit dem Brot nach vorne. Dann lege ich so innerlich so dieses ganze Leid auf die Patene mit. Das heißt, ich bringe es dem Herrn hin und halte es ihm hin und sage, guck dir das an. Mehr kann ich nicht. Vielleicht geht das so in die Richtung.
Was würden Sie sagen, wo Sie heute stehen, was das Thema Gebet angeht? Das ist ja auch was Dynamisches, ne? Etwas, was sich im Leben verändert.
Ich bin Anfängerin. Ich fange jeden Morgen neu an. Ich glaube schon so mit zunehmendem Alter, dass ich spüre, es vereinfacht sich. Also immer weniger Worte. Ich habe immer weniger Worte. Es ist manchmal wie so ein innerliches Schauen oder Gott hinhalten. Ich halte mich hin, und nicht nur mich, sondern meine Gemeinschaft, die Menschen, die mir lieb sind, aber auch die Not der Welt. Stimmt ja, die Welt ist in Flammen und ich habe da keine Antwort drauf, aber ich möchte das diesem Gott immer wieder hinhalten.
Ist das Ihre Lebensaufgabe?
Ja, sicherlich. Auch. Und alles andere, der Herr hat unendlich viele Ideen, die er mir noch zeigen wird. Also nochmal nicht abgehoben oder ich, meine Spiritualität, unsere Spiritualität ist keine menschenfreie Zone. Diese Welt, die Gott so unendlich geliebt hat und liebt, dass er Mensch geworden ist, ja, die hat Platz da drin in dem Gebet. Und dann ist es letztlich egal, ob ich da in Groß St. Martin auf dem Gebetsteppich sitze, ob da 5 Leute mit uns beten oder 50 oder noch mehr, ob ich hier über die Domplatte gehe und Menschen sehe. Ich möchte diesen Blick auf die Menschheit in mir tragen und dieses Gebet auch. Es gibt nicht eine Gebetszeit und dann gehe ich raus und dann kommt was anderes. Das ganze Leben soll davon durchdrungen sein, das wünsche ich mir. Und eben auch meine Kontakte mit den Menschen. Was nicht heißt, dass ich Gott immer sofort ins Wort bringe, aber möchte so leben, dass die Menschen irgendwann fragen, ja Mensch, warum machst du das denn? Was ist denn anders bei dir? Warum bist du so unterwegs? Und dann geht es nicht um mich, sondern um diesen Gott, der so menschenfreundlich ist und erlösend.
Es bedeutet aber natürlich, dass Sie einen deutlichen Ruf gehört haben, sonst hätten Sie dieses Leben für sich nicht gewählt.
Also ich habe keine WhatsApp gekriegt, das stimmt. Ja, auch keine E-Mail. Aber ja, gehört ja natürlich nicht in meinen Ohren, sondern in meiner Suchbewegung, kann sagen, in meinem Herzen. Dann werden Sie mich fragen, was heißt das?
Auch da, das kann ich mir schon ungefähr vorstellen, wenn Sie sagen, in meinem Herzen.
Auch da, wenn Sie jemanden lieben, kann ich Sie natürlich fragen, ja, woher wissen Sie denn, dass Sie den lieben? Dann können Sie sagen, die Frage habe ich meiner eigenen leiblichen Schwester gestellt, als sie in der Familie ankündigte, dass sie meinen Schwager heiratet, habe ich sie gefragt, ja, erklär mir doch mal, woher weißt du denn, dass er das ist, der Mann deines Lebens? Dann habe ich gesagt, du wirst mir doch nicht sagen, er hat so schöne blaue Augen, es ist nett. Woher weißt du, dass du ihn so liebst? Und dann sagte sie, ja, der hat schöne blaue Augen, der ist nett, aber ich kann es dir nicht erklären, aber ich weiß es, innerlich, diese Gewissheit. Und so ist das ähnlich. Es gibt Zeichen, ich habe das natürlich auch geprüft, diese Berufung. Ich habe Exerzitien gemacht, ich habe mich begleiten lassen, ich habe viel nachgedacht, ich habe auch mit Freunden gesprochen. Aber irgendwann stehen sie vor einer Lebensentscheidung, die nur sie alleine treffen und setzen den Fuß aufs Wasser und es trägt.
Alles, was Sie erzählt haben, gibt mir jetzt das Gefühl, dass es eben diese Hierarchien nicht gibt, dass Sie nicht besser beten, als ich bete, obwohl Sie wirklich Ihr Leben danach ausrichten. Das finde ich sehr schön zu hören, weil ich habe Schwierigkeiten, das in mein Leben einzubauen oft. Sie beten natürlich in einem Umfeld, Groß St. Martin, wer die Kirche kennt, die ist sehr karg, ne? Da ist nicht viel. So wie Sie mir hier gegenüber sitzen, Sie haben so ein ganz schlichtes Baumwolltuch über den Kopf gebunden. Wir sehen unterschiedlich aus. Man muss ja schon das Setting schaffen. Das Setting dafür schaffen, die Umgebung dafür schaffen, um in auch diese Stille zu kommen, oder?
Ja und nein. Wie in jeder Beziehung brauchen Sie Momente der Intimität. Eine Freundschaft muss man pflegen. Wenn Sie jemanden lieben, werden Sie der anderen Person nicht sagen, hör mal, ich liebe dich, aber ich habe dir das schon vor 3 Wochen gesagt, das muss dir reichen. Nein, Sie brauchen Momente der Intimität, wo Sie in Worten, in Gesten diese Liebe zum Ausdruck bringen. Und im Gebet ist das ähnlich. Es wäre eine Illusion zu meinen, es stimmt natürlich, ich kann überall beten, aber diese Freundschaft muss ich auch pflegen. Wenn Sie nur außenorientiert sind, dann verlieren Sie diese innere Ausrichtung auch. Also diese Orte und Zeiten braucht es. Und nochmal, dazu muss man nicht ins Kloster gehen. Ich glaube, Gott traut uns da eine Menge zu, selber erfindungsreich, kreativ zu werden. Was sind Momente, wenn Sie Frühaufsteherin sind, ist vielleicht die Zeit zwischen Aufstehen und Zähneputzen, ein Moment, wo Sie innerlich Ihr Herz zu Gott erheben, den Tag Gott anvertrauen. Wenn Ihnen in der Stadt auf einmal eine Kirche über den Weg läuft, dass Sie sagen, okay, setze ich mich mal 5 Minuten rein, ist zwar ganz leer, passiert nichts, kein Gottesdienst, aber ich setze mich hin, nehme mir die Zeit. Oder ob das die Anbetung ist oder ob Sie sagen, ich stehe hier am Bahnhof, warte auf den Zug und ich gucke mir jetzt nicht die Werbeplakate an, sondern ich schaue mir die Menschen an und segne die innerlich. Ich mache das sehr gerne, also ohne was zu sagen, aber Kinder kriegen immer einen Segen, aber auch die anderen. Gucken Sie, was zu Ihnen passt. Es gibt nicht die eine Art zu beten. Also solche Momente zu pflegen, wirklich sich auch mal rauszuziehen oder in die Natur zu gehen. Aber ich glaube, es geht noch mehr darum, das nicht zu trennen. Also zu sagen, okay, sonntags ist der Gebetstag und die anderen Tage in der Woche mache ich was ganz anderes. Sondern Gott ist immer im Jetzt. Wenn ich jetzt hier sitze, gleich runtergehe, in die Stadt gehe, an jeder Straßenecke wartet er auf mich. Und dafür einen Blick zu bekommen, ja, das ändert meinen Blick auf die Menschen auch.
Reden Sie in Ihrer Gemeinschaft mit Ihren Mitschwestern darüber?
Ja, wir haben immer wieder Momente des Austausches, auch geistlich natürlich. Also wir teilen, was uns bewegt, Freude macht, Fragen stellt, was uns belastet, vielleicht auch, klar. Das ist ja auch das Bereichernde. Es geht ja nicht nur um, wie soll ich sagen, meine schöne Seele und der liebe Gott. Wir sind gemeinschaftlich unterwegs, einmal in der Kirche natürlich. Und der Blick der anderen auf Gott oder die Fragen der anderen, die Erfahrungen bereichern mich und fragen mich an auch oder korrigieren mich auch.
Gibt es Menschen, die fragen, aber wem nützt das am Ende?
Ja, klar.
Was antworten Sie?
Also einmal, die Frage kommt oft in dieser Form rüber, wenn wir eben da dreimal am Tag die Liturgie feiern, zum Gebet zusammenkommen. Die Frage wird manchmal so formuliert, ja, und was macht ihr sonst noch? Oder zu was seid ihr Nütze? Dann sage ich erstmal zu nichts. Stimmt natürlich nicht. Also wir arbeiten.
Aber so eine kleine Erfolgsbilanz will man dann hören irgendwie.
Ja, was Vorzeigbares, was Messbares. Mhm. Und es stimmt natürlich, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, fallen uns die Leute nicht hinterher nicht um den Hals und sagen, Mensch, Schwestern, Sie haben für mich gebetet. Toll, mein Leben hat sich verändert. Das kann mal vorkommen, ist aber eher selten. Das ist ein Leben, was erstmal gratis ist. Ich würde sagen, unnütz im Sinne von, da springt jetzt nicht unbedingt sofort was Sichtbares raus. Ich glaube trotzdem, und damit meine ich die ganze Kirche überall auf der Welt, auch Menschen anderer Religionen, die Welt steht noch und läuft noch, weil Menschen beten. Also, das heißt, dieses Stückchen Erde, auf dem wir leben, oder für uns dieser Platz da hier in Köln, und wir sind ja auch nicht die Einzigen in Köln, die beten, und bei weitem nicht, wir möchten Gott eine Leerstelle, eine Stelle, einen Raum freihalten. Einmal, klar, für die Menschen, die kommen, mit ihren Anliegen, ihren Nöten, ihren Fragen vielleicht, ihrem Glauben können oder auch nicht, oder beten können oder auch nicht. Oft wissen wir das ja gar nicht, aber manchmal auch so als lebendiges Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Diesen Gott gibt es in dieser Zeit, die so schwierig ist für viele oder die so vielen auch Angst macht oder Hoffnungslosigkeit generiert. Wo wir sagen, ja, wir sehen das und wir sehen das nicht nur, es durchquert ja unser eigenes Leben auch. Und trotzdem ist es ein mitgehender Gott, der dieses Leid von innen her kennt, die Freude auch, und der mit uns auf dem Weg bleibt. Und dafür möchten wir einstehen. Mehr ist das nicht, aber ich glaube, es ist viel.
Also ich muss sagen, der Gedanke, dass zu jeder Zeit, zu der ich durch Köln laufe, meiner Arbeit nachgehe, mich um meine Familie kümmere, Dinge tue, die ich nur mal tue, dass zu jeder Zeit ganz konstant da jemand ist, der in Verbindung ist, ist irgendwie was sehr Tröstliches.
Da denken Sie vielleicht an die Klöster, ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube darüber hinaus, wir kennen ja die Herzen der Menschen nicht. Ne? Ich glaube hier die S-Bahn, die U-Bahn in Köln, das ist die größte Kirche von Köln. Ne? Wie viele Menschen beten da vielleicht, ohne dass wir es wissen? Also da auch so sensibel zu werden für das, was zwar unsichtbar ist, aber wo Menschen durch ihre Haltung, ihr Verhalten, ihr Einstehen für andere, ja, diese Gottesnähe zum Ausdruck bringen, ne? Ob sie es wissen oder nicht.
Wir haben eine traditionelle Abschlussfrage bei Himmelklar und die lautet: Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
In der Bibel wird ja erzählt von der Herabkunft des Heiligen Geistes, also nach Ostern die Sendung des Geistes. Und ich fand und finde immer faszinierend, dass in der Bibel nicht mehr die Rede ist von einer Himmelfahrt des Geistes. Also Christus ist ja Mensch geworden, Gott ist Mensch geworden in Christus, hat auf der Erde gelebt, gewirkt, gekreuzigt, gestorben, auferstanden und dann aufgefahren in den Himmel. Das bekennen wir von Christus. Und bei der Sendung des Geistes ist nicht mehr die Rede von der Himmelfahrt des Geistes. Das heißt, er ist immer noch da. Er wirkt immer noch. Unsichtbar, das stimmt. Aber diese Herabkunft des Geistes hat nicht aufgehört. Das ist die Art und Weise, wie Gott heute unter uns Menschen gegenwärtig ist, wirkt, uns an alles erinnert, was Jesus uns gesagt hat, uns zum Vater führt. Und dieser Geist, das ist ja unser Bekenntnis, durch die Taufe, die Firmung, lebt er in uns. Deswegen auch, wenn Menschen sagen, ich kann nicht beten, dann sage ich immer, ja, aber ja. Der Geist betet in dir. Wenn du das selber nicht kannst, und das passiert mir ja auch, dass ich das Gefühl habe, dieser Geist betet in unaussprechlichen Worten in mir, in den Menschen, die sich auf die Suche begeben nach ihm. Und das gibt mir unendlich Hoffnung zu glauben, wir sind da nicht alleine gelassen bei diesen vielen Fragen. Die Welt ist so komplex geworden oder macht Angst oder bedrückt. Aber dass es keine Himmelfahrt des Geistes gibt, sondern dass er weiterwirkt. Und das sehe ich in den Haltungen und Gesten und Handlungen und Worten nicht weniger Menschen, auch junger Menschen. Und das muss ich sagen, toll. Das gibt mir wirklich Hoffnung. Weil das letzte Wort haben nicht wir. Das hat dieser liebende Gott, der bei uns ist, bis zum Ende aller Zeiten.
Das sagte uns Schwester Edith Kürpik. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Ruf nach oben. Wie beten wir? Unser Thema heute. Anhören könnt ihr alle unsere Episoden wie immer auf himmelklar.de, auf domradio.de, katholisch.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Ich bin Verena Tröster. Macht's gut, ciao.